Karl May, die Liebe des Ulan, Kapitel 104. Sie schüttelte missbilligend das schöne Köpfchen. »Ich mache Ihnen keine Vorwürfe«, sagte sie, »aber ich beklage Sie und alle Ihre Standesgenossen, welche von derartigen Anschauungen und Herkömmlichkeiten abhängig sind. Doch sehe ich ein, dass Sie den Vorwurf der Feigheit auf keinen Fall auf sich laden dürfen. Darf ich wissen, auf welche Weise Sie in diesem Fall die Demütigung des Grafen vornehmen würden?« »Das weiß ich selbst noch nicht. Es wird dies durch die gegebenen Umstände bestimmt werden.« »Wird es durch Schrift oder Wort geschehen?« »Vielleicht. Oder gar durch die Tat?« »Auch das ist möglich, vielleicht noch eher als das andere.« Sie schwieg und blickte sinnend zum Fenster hinaus. Noch immer hielt er ihre Hand in der seinigen. Da drehte sie sich rasch um, gab ihm auch die linke und sagte, indem sie den Kopf näher zu ihm neigte, »Werden Sie mir eine Bitte, eine recht eigentümliche Bitte erfüllen und mir sie auch nicht anders deuten, als sie gemeint wird?« Es war ein höchst unangenehmes Gefühl, welches ihn überschlich. »Ich glaube, diese Bitte erraten zu können«, sagte er, »aber leider wird es mir unmöglich sein, sie zu erfüllen.« »Nein, Sie erraten sie nicht, und bei nur einigem guten Willen wird es Ihnen gar nicht schwer werden, mir diese Liebe zu erweisen.« Liebe. Dieses Wort hatte sie ausgesprochen. Es wurde ihm so warm, so weit, so eigentümlich und unbeschreiblich im Herzen. »Sie wollen für Ihren Cousin um Schonung bitten?« fragte er zagend. »Nein, oh nein, wie könnte ich dieses tun? Wie könnte ich einen Wunsch aussprechen, mit dessen Erfüllung Ihre Ehre beleidigt würde?« »So sprechen Sie, Mademoiselle.« »Ja, ich will wagen zu sprechen. Bitte handeln Sie in dieser Angelegenheit so, dass das Bild, welches Sie Ihrer Mama von sich zurückgelassen haben, nicht getrübt werde. Das ist meine Bitte. Und nun sagen Sie mir, ob Sie mir zürnen oder ob Sie mir verzeihen können.« »Jetzt nun verstehe ich Sie vollkommen«, antwortete er, und aus seinem halblauten Tone klang es wie Glück und Jubel heraus. »Ich Ihnen zürnen? Oh nein, und tausendmal nein. Ich werde zwar so handeln, wie ich auf alle Fälle gehandelt hätte, aber ich habe von Ihnen ein Geschenk empfangen. So kostbar, so wertvoll, dass ich es gegen Schätze und Reichtümer nicht vertauschen würde.« »Ein Geschenk?« fragte sie ahnungslos. »Ja, ein großes, kostbares Geschenk, welches Sie mir freiwillig darbringen, ohne es zu wissen. Mademoiselle, Sie haben mit Ihrer Bitte aufrichtig zu mir gesprochen. Darf ich ebenso aufrichtig gegen Sie sein?« »Ja, Monsieur, sprechen Sie.« Sie blickte ihm dabei so freundlich und aufmunternd zu, dass er Mut fasste. »Sie haben das Bild meiner Mutter gesehen«, begann er. »Sie ist ein Engel an Schönheit gewesen, aber auch ein Engel an Reinheit und Herzensgüte.« »Ich bin davon überzeugt, Herr von Königsau. Mein Vater war ein tüchtiger Offizier, offen, bescheiden, aber kenntnisvoll, schneidig und sogar verwegen. Als diese beiden sich zum ersten Male sahen, fühlten sie sofort, dass sie sich für das Leben angehörten. Glauben Sie, dass die Liebe so stark, so mächtig und so schnell sein kann?« Sie senkte errötend das Köpfchen und antwortete sehr leise, »Fast glaube ich es.« »Werden Sie auch glauben, dass mein Vater dann beim ersten Beisammensein der Mutter von seiner Liebe gesprochen hat?« »Sie sagen es, und da muss es ja wahr sein.« »Werden Sie das nicht für eine Verwegenheit von ihm erklären?« »Ich habe keinen Maßstab für solche Vorkommnisse, Herr Leutnant, Aber ich denke, wer eine wirkliche und wahre Liebe, die keine Täuschung enthält, im Herzen trägt, der muss auch die Erlaubnis haben, von ihr sprechen zu dürfen. Sie meinen doch, die Erlaubnis, zur Geliebten sprechen zu dürfen? Ja, es ist besser, er erfährt gleich in der ersten Stunde, dass seine Liebe erhört werden kann oder eine vergebliche sei, da ihm in dem letzteren Falle wohl noch die Möglichkeit bleibt, sie zu bekämpfen. Da ist aber vorausgesetzt, dass die geliebte Person auch gleich in der ersten Stunde einen Eindruck empfangen hat, der es ihr möglich macht, über ein so großes Glück oder ein so schweres Wehe zu entscheiden. »Ist dies nicht stets der Fall, Monsieur?« fragte sie. Diese Frage brachte einen solchen Sturm von Gefühlen in ihm hervor, dass er eine volle Minute schweigend verharrte. Ehe er antwortete, »Ich glaube, ja, es ist dies meistenteils der Fall. Und nun will ich Ihnen sagen, dass auch ich die Stimme des Herzens gehört habe, von welcher Sie vorhin sprechen wollten, aber nicht weiter sprachen. Es ist das gekommen, so schnell und unerwartet, es hat mich das überfallen, so hell und blendend wie ein mächtiger, gewaltiger Sonnenstrahl, der in die Tiefe dringt und dann regen sich Millionen und Abermillionen unbekannte Triebe, um hinauszutreten und hinauszuwachsen in das Reich des Lichtes und der Wonne. Er hatte langsam und mit Innigkeit gesprochen. Noch immer hielt er ihre Hände gefasst, die sie ihm noch nicht entzogen hatte. Sie schwieg, aber es war ihm, als ob er diese weichen, warmen Hände leise, leise beben fühle. »Und Sie fragen nicht«, fuhr er fort, »wer diese Sonne ist, deren Strahl so mächtig, so schöpferisch in mein Herz gedrungen ist?« »Wie dürfte ich fragen?« sagte sie nach einer Pause des Zögerns. »Sie dürfen. Ja, Sie sind es, welche es am ehesten und am meisten darf. Soll ich Ihnen es sagen, Mademoiselle Ida?« Sie wendete das Köpfchen langsam zur Seite. »Bitte, bitte, darf ich?« wiederholte er mit dringlicher Innigkeit. »Sprechen Sie«, hauchte sie, so dass er es kaum hören konnte. »Es gibt eine Sage, dass Gott immer zwei Seelen zur Erde sende, welche zueinander gehören. Sie nehmen Wohnung in menschlichen Körpern, welche näher oder entfernter voneinander wohnen, aber wenn sich diese beiden Menschenkinder begegnen, so erkennen sich die Seelen und bleiben von nun an beieinander für das ganze Erdenleben.« »Welch eine schöne Sage«, flüsterte sie. »Sie fiel mir ein, als ich heute bei Ihnen Zutritt nahm. Ich sah da zwei Augen auf mich gerichtet, zwei Augen von wunderbarer Tiefe und Milde, so rein und innig, wie ich noch keine je gesehen hatte. Aus diesen Augen blickte mir es entgegen wie ein treuer Gruß aus einer anderen Welt. Ich fühlte, dass ich hier meine Seele gefunden habe, welche mir ihr Willkommen entgegenstrahlte. Habe ich mich geirrt, Mademoiselle?« Sie war von einer tiefen Bewegung ergriffen. Ihr Busen wogte und ihr Atem wurde hörbar. Sie hatte seine Worte bereitwillig angehört. Sie entzog ihm die Hände nicht, aber sie wagte nicht, eine Antwort zu geben. »Soll ich vergebens fragen?« fuhr er fort. »Oh, bitte, bitte sagen Sie mir, ob ich mich geirrt habe oder nicht.« Er neigte das Ohr zu ihr nieder, um ihre Antwort besser zu vernehmen. Er lauschte längere Zeit vergeblich, da aber erklang es endlich, kaum hörbar. »Kann ich denn das wissen?« »Ja, Sie allein können es wissen, Sie und keine andere. Denn Sie sind es ja, aus deren Augen mir dieser Gruß entgegenflutete. Sie sind es, zu der mich meine Seele zieht. Sie sind es, die mir vorkommt wie eine fleischgewordene Verheißung unendlichen Glückes und unendlicher Seligkeit. Ihr Blick ist es gewesen, welcher mir in das Herz gedrungen ist, wie ein übermächtiger Sonnenstrahl. Und nun ist jeder Puls meines Herzens, jeder Zug meines Atems und jede Faser meines Inneren eine Frage an Sie, ob es so wahr ist, ob Sie mein Licht, mein Sonnenstrahl und meine Seele sind. O Gott, flüsterte sie, kann ich denn antworten? Darf ich antworten? Was soll ich Ihnen sagen? Nur das, was Sie selbst fühlen, nichts anderes. Und doch kann ich nicht sprechen, hauchte sie in holder Verwirrung. Das kommt so schnell, so ungeahnt, das ist so unbesiegbar, so gewaltig und macht mir doch so bang und bringt mir Angst und Furcht. Er sah zwei große Tropfen in ihren Augen stehen. Die echte, wahre Liebe ist unüberwindlich. Er zweifelte nicht an seinem Glücke, aber er begriff die gewaltige Aufregung, welche seine Worte in dieser reinen, bisher so ruhigen Mädchenseele hervorbringen mussten. Nicht Leid und Weh, sondern dieser Sturm des Herzens war es, welcher die Tränen emporgetrieben hatte, dass sie nun als Perlen an den Wimpern glänzten, beredte Zeugen einer Gemütstiefe, welche noch andere Schätze bergen mussten als nur diese Perlen. Es wurde ihm so wunderbar zumute. Es wäre ihm unmöglich gewesen, die Aufregung der Geliebten zu benutzen, um sich einen Beweis der Zärtlichkeit zu erlauben. Die Nähe einer reinen, unbefleckten Seele wirkt heiligend. Er hielt nur immer noch die Hände in den seinen und sagte bittend und in beruhigendem Tone, »Sie können sprechen, Ida. Haben Sie nicht Angst und Furcht. Es ist mir, als stehe meine Mutter neben uns und höre ein jedes meiner Worte. Ich spreche aus der tiefsten Tiefe meines Herzens zu Ihnen, aber ich habe die Kraft, die Pforte dieses Herzens augenblicklich zu schließen, wenn Sie meine Worte nicht hören wollen. Ich würde unendlich traurig von Ihnen scheiden, aber ich würde das Bewusstsein mitnehmen, zwar aufrichtig gewesen zu sein, Sie aber nicht gekränkt zu haben. Nur diese lieben, lieben Hände will ich halten. Nur in Ihr Auge will ich blicken und Ihre Stimme will ich hören. Können Sie mich lieben, so bin ich selig und unendlich beglückt. Aber ich werde nichts weiter von Ihnen verlangen und erbitten, als nur dies eine Wort, welches zwischen uns entscheidet. Ich werde meinem Beruf folgen und in die Fremde gehen. Ich werde das Ansehen an Sie und meine gute Mutter mitnehmen als das Doppelgestirn, zu dem ich voller Dank und Ehrfurcht emporblicke. Und dann, wenn ich zurückkehre und Sie die Überzeugung gewonnen haben, dass ich Ihrer würdig bin, dann erst werde ich mir eine süße Gabe von Ihnen erbitten, eine Gabe, welche mir bisher nur von meiner Mutter wurde, einen Kuss. Den ersten Kuss der Liebe. Da plötzlich entzog sie ihm die Hände. Schon glaubte er, sie beleidigt zu haben, aber er sah den eigentümlich seligen Blick, mit welchem sie ihre Augen groß und voll auf sein Antlitz richtete. »Dann, nach so langer Zeit, erbeten Sie den Kuss?« fragte sie. »Ja«, antwortete er. »Und jetzt genügt Ihnen das Wort, dass ich die Ihrige bin?« »Genügen? Ida, welch ein Wort! Die Überzeugung, dass Sie mir gehören wollen, wiegt ja alle Schätze der Erde auf.« Das vorhin so ängstliche Mädchen war plötzlich ganz anders geworden. Die Liebe ist allmächtig. Ein süßer, unwiderstehlicher Drang trieb Ida, die Arme um den Hals des Geliebten zu legen. Sie schlang sie um seinen Nacken, legte das Köpfchen an seine Brust und flüsterte, »Hier hast du diese Schätze, und hier hast du auch den Kuss, nicht nach Jahren, sondern bereits heute. Und ehe er sich versah, fühlte er ihren warmen Mund an seinen Lippen. Er legte voller Wonne die beiden Arme um sie, erwiderte den Kuss und fragte: »Ist es wahr, du Liebe, du Reine, du liebst mich wirklich?« »Oh, wie sehr, wie innig«, hauchte sie. »Und kennst mich doch erst nur diese 2 Stunden.« »Sagtest du nicht selbst, dass die Liebe so mächtig, so unwiderstehlich, so schnell sei?« »Ja, das sagte ich, denn ich hatte es an mir selbst erfahren. Und dir ist es ebenso ergangen?« »Ganz so wie dir, Geliebte. Die Sage von den beiden Seelen ist wahr.« »Sie ist wahr, die Seelen haben sich gefunden, und nun sollen sie nicht mehr 2, sondern 1 Seele sein.« So standen sie innig aneinander geschmiegt am Fenster beisammen, bis Kunz von Goldberg und Hedwig herbeitraten. Wie anders war Ida als Hedwig, und doch waren beide Schwestern. Und doch fühlte auch Goldberg sich beglückt. Die letzten Worte der schönen Unbezähmbaren hatten ihm Hoffnung gemacht, dass sein Herzenswunsch sich doch noch erfüllen werde.
»Ah, Vorstudien«, sagte er munter.
»Wieso?«, fragte Gebhard, indem er sich zwang, auf seinem Gesichte nichts von dem Glücke, welches ihn beseligte, merken zu lassen.
»Du stehst mit deiner Dame am Fenster und zählst die Sterne. Das soll in der Wüste noch viel leichter und interessanter sein. Ist nicht der Sirius dort 3-mal so groß wie hier bei uns der Mond?«
»Das glaube ich kaum, aber in meinem ersten Briefe, den du erhältst, werde ich dir darüber eine ganz genaue Auskunft erteilen.«
»Ich hoffe es. Jetzt hätten wir auch keine Zeit zu einer himmlischen Betrachtung, denn da kommt die gnädige Frau zurück.«
Die Gräfin trat wieder ein und gleich darauf wurde gemeldet, dass angerichtet sei. Nun, während der Tafel erst, brachte die Dame des Hauses das Gespräch auf ihr Lieblingsthema, auf das Reisen und die Erforschung fremder Kontinente und Länder. Sie war auf diesem Gebiete außerordentlich belesen und hatte sich geografische Kenntnisse angeeignet, welche man nicht gewöhnlich ist, bei einer Dame zu finden. Gebhard konnte ihr treulichst sekundieren, was sie in ein wahres Entzücken versetzte. Und als er nun gar sich innig vertraut mit den Erlebnissen von Gerard, dem Löwenbändiger, zeigte, da hatte er ihre vollständige Zuneigung sich erobert. »Sonst sind die Deutschen große geografische Ignoranten«, meinte sie. »Wie kommt es, dass sie eine so rühmliche Ausnahme machen?« Gebhard hütete sich zu verraten, dass er ihrer Behauptung nicht beipflichte, sondern vollständig anderer Meinung sei. Er antwortete: »Ich interessierte mich schon als Knabe für dieses Fach und habe mir wirkliche Mühe gegeben, mir einige Kenntnisse anzueignen.« »Einige? Sie sind sogar sehr gut bewandert, und ich glaube, dass selbst ich nicht viel vor Ihnen voraus habe. Ihre Sprachkenntnisse besitze ich nicht. Sagen Sie, ob Sie auch Arabisch verstehen? Sie brauchen doch dasselbe bei Ihrer Reise durch die Wüste.« »Ich hatte mich bislang noch nicht mit dieser Sprache beschäftigt, aber sobald ich meine gegenwärtige Bestimmung erhielt, habe ich schleunigst Ihr Studium begonnen. Wir werden übrigens gute Dolmetscher haben.« »Besuchen Sie mich täglich. Ich werde Professor Grenot einladen. Er ist Lehrer der arabischen Sprache und wird Ihnen nützlich sein können.« Das war außerordentlich viel. Kunz von Goldberg sprach sich ganz verwundert darüber aus, als sie auf dem Heimwege begriffen waren.
»Glückskind«, sagte er, »wer hätte das gedacht?«
»Ich selbst auch nicht«, antwortete Gebhard.
»Ich kann dir aufrichtig sagen, dass ich dich erst für etwas verrückt hielt.«
»Als ich der Gräfin meine Meinung sagte?«
»Ja, das war mehr als verwegen.«
»Hat aber gewaltig imponiert«, lachte Königsau vor sich hin.
»Und dann dieser Graf Rallion. Ich glaube, dass er sich nicht wieder bei der Tante sehen lässt, sobald wir bei ihm sind.« Ich hoffe, dass du mir morgen zu Dienste sein wirst.
Gewiss, ich werde zur angegebenen Zeit bei ihm vorsprechen und dir das Resultat mitteilen. Wie gefällt dir die Gräfin?
Sehr gut.
Ah, weil du Hans im Glücke bei ihr gewesen bist? Sieh zu, dass du es auch ferner bleibst. Und was sagst du zu den Nichten?
Junge Mädchen.
Was? Fragte Goldberg erstaunt. Junge Mädchen?
Weiter nichts? Was weiter?
Hübsch.
So lala.
Geistreich.
Ja, unbezähmbar.
Große Erbschaft zu erwarten?
Haben sie aber noch nicht.
Erlaube mir, dich nicht zu begreifen.
Ist dir sehr gern gestattet.
Erst branntest du vor Begierde, die Familie kennenzulernen, und nun ich dich eingeführt habe, bist du die personifizierte Gleichgültigkeit.
Ich bin befriedigt, antwortete Gebhard zweideutig.
So, wirst du wieder hingehen?
Das versteht sich. Die Gräfin interessiert mich außerordentlich.
Aber die Nichten weniger? Mensch, du hast wirklich Fischblut in den Adern. Sage mir übrigens, welcher von den beiden Mädchen du den Vorzug geben würdest.
Ida, du ziehst natürlich die Unbezähmbare vor.
Allerdings.
Ihr wart heute verteufelt musikalisch.
Bitte nicht zu sticheln. Wir studierten einfach Partituren und Noten.
Gab es da vielleicht die Partitur einer gewissen Oper, die Zähmung der Widerspenstigen genannt?
Du, ist das nicht vielmehr ein Schau- oder Lustspiel?
Mir gleich, wenn dir nur die Zähmung gut gelungen ist.
Vielleicht.
Ah, wirklich?
Ja, weißt du, lieber Freund, ich glaube, dass ich Hedwig bisher noch falsch behandelt habe. Sie ist munter, übersprudelnd, voller Schnacken und Schnurren. Aber ich bin stets furchtbar elegisch gewesen.
Das ist ein Fehler.
Der aber von nun an besser gemacht werden soll.
Wünsche guten Erfolg. Die beiden Freunde trennten sich voneinander, jeder erfüllt von der Gewissheit, dass er von der Geliebten träumen werde. Aber der Traumgott ist ein neckischer, schadenfroher Kerl. Es beliebte ihm heute diesen Wunsch, weder Goldberg noch Königsau zu erfüllen.